Es wird sich viel aufgeregt über die Forderungen der Verteidigung von Beate Zschäpe. Die fordern, sie sei eigentlich nur wegen Brandstiftung an ihrer Wohnung zu verurteilen und weder wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung noch wegen Beihilfe zum Mord. Aber eigentlich machen diese Verteidigerinnen und Verteidiger ja auch nur ihren Job, gerade die Pflichtverteidiger noch in dem Prozess. Wie würden sie die Position der, ja, der verschiedenen Verteidiger von Beate Zschäpe in diesem Prozess aktuell bewerten?
Naja, also das ist nicht so ganz einfach. Man muss sich erst mal fragen, was ist eigentlich der Job von diesen Leuten? Dann muss man sagen, sie müssen für ihre Mandantin das Maximum rausholen. Und das bedeutet letztlich, so nah wie möglich an einen Freispruch in ihrer Interpretation des ganzen Geschehens heranzukommen. Und das haben sie probiert. Es bleibt am Schluss im Grunde nur die Brandstiftung übrig in der Frühlingsstraße 26, dem letzten Unterschlupf des NSU in Zwickau. Und da war die Argumentationsführung des Altverteidigers Heer so, dass er gesagt hat, Beate Zschäpe konnte nicht wissen, dass beim Ausschütten von Benzin eine Explosion entstehen würde. Das heißt, sie wollte eigentlich nur einen Brand legen und leider ist ihr da aber eine Explosion draus geworden. Deswegen, weil sie das nicht wissen konnte, müsste man bei ihr den bedingten Vorsatz quasi streichen aus der Anklage und dann würde eigentlich nur noch Brandstiftung übrig bleiben. Im Moment ist der Komplex Frühlingsstraße 26 angeklagt wegen versuchten Mordes. Ein versuchter Mord ist es auch dann, wenn eine Person, also nach dem Strafgesetzbuch, wenn eine Person versucht, durch ein Verbrechen ein anderes Verbrechen zu verschleiern, zu verheimlichen. Und das war ja in diesem Fall ganz eindeutig so. Der Sinn und Zweck des Anzündens der Wohnung wäre ja gewesen, dass die ganzen Beweismittel in der Wohnung verkohlen, verbrennen. Jetzt ist ihr das, wie wir wissen, nicht gelungen und durch die Explosion sind mindestens drei Personen gefährdet worden, nämlich zwei Handwerker, die im Stockwerk über der Wohnung des NSU arbeiteten oder im Dachstuhl des Hauses, Frühlingsstraße 26, und die betagte Nachbarin im Nachbarhaus in der 26a. Und das gilt als versuchter Mord. Und die Argumentationslinie, die wirklich sehr langatmige Argumentationslinie von Wolfgang Heer ist einfach gewesen, dadurch, dass sie das nicht wissen konnte, hatte sie quasi die Gefährdung betroffener Personen nicht auf dem Schirm. Außerdem behauptet er, dass sie genau gewusst habe, dass die zwei Handwerker gerade in der Mittagspause waren und dass ein zu legender Brand das Nebengebäude nicht betroffen hätte, also die alte Dame nicht betroffen gewesen wäre. Und genau darum geht es jetzt auch in dieser Woche. Morgen geht es darum, jetzt wird noch einmal in die Beweisaufnahme eingetreten. Das ist wirklich krass spät. Im Grunde kurz vor der Urteilsverkündung wird jetzt nochmal ein Brandsachverständiger gehört, der klären soll, ob tatsächlich das Haus 26a, wo die alte Dame gelebt hat, nicht in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, wenn es nur ein Brand gewesen wäre. Also wir bewegen uns auf einem hochspekulativen Niveau und das wird schon auch Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen. Also Herr Heer hat uns da lange Vorträge über die Arbeit der beiden Handwerker gehalten, wie sie die Fliesen abgeschlagen haben, mit welchem Hammer, welche Plastikvorrichtungen sie eingebaut haben, um dann neu zu fließen und so. Also es war wirklich krass und das durchzieht im Grunde die Plädoyers der Altverteidigung im Ganzen, wirft ein bisschen die Frage auf, was bezwecken Sie jetzt eigentlich, nachdem Sie ja 3 Jahre lang nicht mehr mit Ihrer Mandantin geredet haben? Sie hatten dann 3 Tage Plädoyer angekündigt und daraus sind 3 Wochen geworden. Also wir haben hier die Zahl 3 in verschiedenen Varianten. Und es war ganz eindeutig, ja, würde ich mal sagen, zu merken, dass Wolfgang Heer und Anja Sturm, die Verteidigerin, es darauf angelegt haben, tatsächlich viel Zeit zu schinden. Was das zu bedeuten hatte, sie haben extrem langsam vorgetragen, haben irrsinnig ausschweifende, weitschweifige Ausführungen zum Besten gegeben. Und da würde man ja sagen, okay, wenn das hier jetzt brillant gewesen wäre, so brillant wie zum Beispiel die Plädoyers der Nebenklage, hätte man gesagt, cool, also die wissen, die kennen ihr Handwerk, die wissen, wie man sowas macht. Allerdings waren die Vorträge von dünn bis empörend und hat im Grunde genommen nicht wirklich viel gebracht. Die Argumentationslinie, dass es die terroristische Vereinigung gar nicht gegeben habe, das haben bereits mehrere andere Verteidigerinnen und Verteidiger in den zurückliegenden Monaten gesagt. Da geht es um den folgenden Gedanken. Es geht darum, dass behauptet wird, Beate Zschäpe war also nicht Mitglied einer terroristischen Vereinigung, war nicht Mitglied des NSU. Das würde bedeuten, dass ja nur noch, wenn man von der Trio-These der Bundesanwaltschaft ausgeht, dass nur noch Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt übrig wären als Täter, Terroristen und Mörder. Und das wäre allerdings nach dem Gesetz, nach dem Paragraphen 129a keine terroristische Vereinigung mehr, weil man dafür drei Personen braucht, Minimum. Und das bedeutet, die Argumentation zu sagen, Beate Zschäpe, so wie Anja Sturm das getan hat, war eine tierliebe, kinderfreundliche, überhaupt harmlose Person, die da in etwas hineingeraten ist, die mit den beiden Mördern in WG und nicht in Konspiration zusammengelebt hat, die von den Sachen immer erst hinterher erfahren hat und weil sie so schwach war, nicht etwa den Absprung geschafft hat, sondern die ganze Zeit, also die ganzen 13 Jahre im sogenannten Untergrund durchgehalten hat, weil sie sich irgendwie nicht lösen konnte. A, aus emotionalen Gründen von Uwe Böhnhardt. B, weil sie sich finanziell abhängig glaubte von den Bankrauben, die die beiden ja auch wieder alleine und ohne sie begangen haben, um so den Unterhalt im Untergrund zu sichern. Das heißt, wenn es diese terroristische Vereinigung nicht gegeben hat, dann bricht natürlich die gesamte Anklagekonstruktion der Bundesanwaltschaft zusammen, die ja fest von einer terroristischen Vereinigung ausgeht, sagt, dass Holger Gerlach diese Vereinigung unterstützt hat. Das würde ja dann auch wegfallen. Also die Anklage gegen Holger Gerlach würde wegfallen. Der ist nur angeklagt der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Dann geht die Argumentation noch weiter, dass sie sagen, okay, also das waren vor allen Dingen die Verteidiger von Gerlach, wenn es diese terroristische Vereinigung gegeben hat, dann war sie doch aber nur terroristisch bis 2007, bis zum letzten Mord, dem Mord an Michelle Kiesewetter und dem Mordanschlag auf ihren Kollegen. Danach gibt es unseres Wissens oder dem Ermittlungsstand gemäß ja nur noch Raubüberfälle. Und das wäre ja dann kein Terror mehr, sondern nur noch kriminell. Das heißt, da wäre es nach 129 nur noch eine kriminelle Vereinigung. Und dann wäre eine Bestrafung in der vorgesehenen, von der Bundesanwaltschaft geforderten und vorgesehenen Form gar nicht mehr möglich. Womit sie quasi, also auch die Verteidigung von Altverteidigung von Beate Zschäpe, durchaus einen Punkt ansprechen, der gar nicht so falsch ist, dass sie einfach sagen, es ist nicht ausermittelt, es ist nur immer das ermittelt worden, was die These der Bundesanwaltschaft zum Trio gestärkt hat. Das ist genau der Punkt, wo, sagen wir mal, aus verschiedenen Richtungen die Kritik der Nebenklage mit der der Verteidigung zusammentrifft, dass einfach gesagt wird, die Bundesanwaltschaft hat alles nur so ermittelt, dass ihre eigene These stichhaltig bewiesen werden kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass ja irgendwie 350 Tage Beweisaufnahme hinter uns liegen. Und in der ist ja doch sehr eindeutig herausgearbeitet worden, dass Beate Zschäpe Mitglied gewesen ist, dass sie gewusst hat, was da passiert, dass sie auch von den Morden wusste, dass sie die Archivarin des NSU, die Dokumentarin des NSU gewesen ist. Sie hat, nachdem sie die Wohnung zur Verschleierung angezündet hat, die Bekennervideos, also das, was der NSU als Vermächtnis hinterlassen hatte, sie hat die quasi als letzten Akt des NSU verschickt. Sie war, und das ist ja die These durchaus der Bundesanwaltschaft, selbstbestimmtes, auf Augenhöhe sich befindliches Mitglied der terroristischen Vereinigung, hatte Anteil an der Planung, an der Ausrichtung, an der ideologischen wie soll ich mal sagen, Formierung des NSU und hat das auch alles mitgetragen und mitgewollt und war mit den beiden Männern auf Augenhöhe. Dafür sprechen etliche Beispiele, die Urlaubsfotos, die Zeugenaussagen der Urlaubsbekanntschaften und so weiter und so weiter. Also mit anderen Worten, diese Versuche, sie zu einer harmlosen Person zu machen, die da reingeraten ist, die also wegen dieser ganzen Anklagepunkte des Mordes, des vielfachen Mordes, des vielfachen versuchten Mordes, der Bombenanschläge und so weiter nicht zu verurteilen ist, das war der Tenor. Und entschuldige, wenn ich da so lange aushole, um noch auf den empörenden Punkt zu kommen. Anja Sturm ist wirklich auch so weit gegangen und das war, würde ich mal sagen, schon auch über die Grenzen des guten Geschmacks gestritten. Sie hat in Frage gestellt, dass es überhaupt Terror gewesen ist, also Terrorismus, dass es überhaupt die Qualität von Terrorismus hatte, weil ja nicht die Gesamtbevölkerung betroffen war, sondern nur eine Minderheit in dieser Gesamtbevölkerung. Das heißt, nach ihrer Interpretation des 129a muss die Gesamtbevölkerung verunsichert und eingeschüchtert sein und damit eine Staatskrise ausgelöst werden. Wenn aber nur, in Anführungszeichen, die migrantische Community der türkischen Einwanderer, vielleicht der griechischen Einwandererinnen und Einwanderer noch verunsichert ist, dann ist das keine Staatskrise. Und das, wenn man das alles zu Ende denkt, was sie da so an Geschichten rausgehauen hat, jetzt am vergangenen Donnerstag, dann wird es einem schon leicht schwindelig. Was wollten sie mit diesem ellenlangen und dann in der Konsequenz letztendlich doch sehr dünnen Vortrag eigentlich erreicht haben?
Ja, vielleicht blicken wir auch gerade an, knüpfen nochmal an diese Kritik, die ja auch sehr viel von politisch kritischer Seite oder von linker Seite auch geübt wird an den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch überhaupt eben an dem Anbau der Aufklage. Und im Sinne dessen gibt es auch eine Kritik an der Mobilisierung zu diesem Tag X der Urteilsverkündung, wenn man sich denkt, naja gut, was hat man von diesem Urteil noch zu erwarten, das anknüpft an eine Anklage, die eigentlich so wenig mit in Betracht nimmt, die von dieser Trio-These immer noch ausgeht, die das Netzwerk des NSU kaum beleuchtet, jetzt eben mal von den Plädoyers der Nebenklage und von der Arbeit der Nebenklage vielleicht mal abgesehen. Und geschweige denn, dass da die Verwicklung des Verfassungsschutzes in die ganze Geschichte irgendwie mit eingebracht worden wäre. Deshalb wird das eben auch kritisiert, diesem Urteil so viel Bedeutung beizumessen angesichts dessen, was in diesem Prozess eigentlich von staatsanwaltlicher Seite vor allem auch passiert ist. Welche Bedeutung hat Ihrer Meinung nach da noch dieses Urteil und wie können oder wie sollten auch kritische Aktivistinnen und Aktivisten damit umgehen?
Ja, also das würde ich ganz zurückweisen, diese Kritik an dem Tag X, an den Tag X Mobilisierungen, denn die Tag X Mobilisierungen stehen ja unter dem Motto kein Schlussstrich. Das heißt, also es wird ganz klar gesagt mit der Demonstration vor dem vor dem Strafjustizzentrum in München in der Nymphenburger Straße wird ganz klar gesagt, Leute, mit diesem Urteil ist es nicht vorbei, ist es nicht getan. Wir werden das nicht akzeptieren als den Schlussstrich, als dass es vorgesehen ist, sondern wir fordern, dass die offenen Fragen, die vor allen Dingen die Nebenklage in diesem Prozess aufgeworfen hat, dass die weiterverfolgt werden, dass über Untersuchungsausschüsse, über Ermittlungen, der NSU-Komplex wirklich ganz aufgeklärt wird, wie es ja einst, worauf alle natürlich Bezug nehmen, die Bundeskanzlerin selbst versprochen hat, ne, lückenlose Aufklärung. Das heißt also, es geht bei dem Tag X-Mobilisierung überhaupt nicht um das Urteil. Das Urteil steht meines Erachtens relativ fest. Das wird ziemlich entlang der Forderungen der Bundesanwaltschaft laufen. Vielleicht hier noch ein Pinselstrichlein und da noch eins. Aber im Grunde genommen ist vollkommen klar, dass das Gericht jetzt nicht eine komplett überraschende Beurteilung der 5 Jahre Beweisaufnahme abliefern wird, schon, weil das natürlich das ganze Verfahren, den ganzen Staatsschutzsenat in München in Frage stellen würde. Es ist auch aus dem Verlauf des Prozesses ersichtlich, dass das Gericht sich da eine relativ klare ein klares Bild gezeichnet hat, aus dem heraus es die Verurteilung der fünf Angeklagten vornehmen wird. Das heißt also, von dem Urteil erwartet doch in Wirklichkeit niemand etwas. Und es wird definitiv, und das ist das Wichtige, nicht der Schlussstrich sein. Wir müssen, du hast gesagt, wenn wir absehen von der Arbeit der Nebenklage, genau davon dürfen wir aber nichts absehen. Es ist einfach das Wesen dieses Prozesses, also der Kern der Beteiligung von Betroffenen an der juristischen Aufarbeitung ist enorm wichtig. Wir müssen klar haben, der Prozess ist der einzige Bereich, wo die Betroffenen selber aktiv werden konnten, wo sie Anträge stellen konnten, Beweisanträge, wo sie Erklärungen abgeben konnten, wo sie selber sprechen konnten und über ihre Nebenklagevertreterinnen und Vertreter, also den Teil, der wirklich hart gearbeitet hat, in brillanter Weise Einfluss genommen haben auf das Geschehen im Gerichtssaal. Und vor dem Hintergrund ist die Nebenklage genau der Grund, die ganzen offenen Fragen, die da im Raume stehen über die Beweisanträge, das ist der Grund, warum wir sagen, hey, das Urteil, so wie es gefällt wird, das interessiert uns letztlich nicht wirklich. Uns interessiert, was war da wirklich, wie viel Staat steckte im NSU drin, wie viele Leute waren an der Auskundschaftung der Tatorte, der Anschlagsziele beteiligt, wer hat unmittelbar geholfen, wer hat beim Bombenbau geholfen und. Also ganz klar die Kritik, dass das Urteil aufgewertet werden soll durch Tag X, da finde ich völlig daneben. Also dem kann ich nicht folgen.
Dann vielleicht noch auch gerade anschließend daran, ich hatte mir zuerst kurz gedacht, naja, wir hören sehr viel über Beate Zschäpe, gerade auch in der Berichterstattung über die Plädoyers ihrer Verteidigung, über sie als Person. Wäre die Frage, was wird da in diesem Prozess eigentlich zu wenig beachtet oder wie könnte man das ändern, noch auch eben vorausblickend auf die Weiterarbeit an diesem Thema?
Naja, also ich meine, die Person Beate Zschäpe, das ist ja das Problem, das ist ja sehr ambivalent. Zum einen ist sie der Garant, sie als Person, sie auch als Frau, rätselhaftes Wesen, Terroristin mit zwei Männern im Untergrund, der Teufel, der sich schick macht und so weiter und so weiter. Diese ganzen Trigger sind der Grund, warum Presse und auch Boulevard an der Sache so lange dran geblieben sind. Also einerseits sorgt sie dafür, dass das Thema nicht einschläft, andererseits nervt das ohne Ende, wie um sie herumgeschwänzelt wird und gesagt wird, ja, heute hat sie diese Ohrringe und das Haar ist jetzt gefärbt und die Bluse und weiß der Kuckuck und sie ist blass oder sie hat Sorgenfalten und. Also was wir alles erlebt haben an völlig indiskutabler Berichterstattung über sie. Andererseits ist sie der Garant dafür, dass der Prozess weiter beachtet worden ist. Was allerdings bleibt, natürlich nach dem Prozess und auch während der 5 Jahre, die wir da jetzt absitzen, ist einfach die Frage Verfassungsschutz und Netzwerk. Diese zwei Fragen sind komplett ausgeblendet. Nicht komplett, das stimmt nicht. Ganz am Anfang hat Richter Götzl sich ja ein paar Mal auf Ausflüge eingelassen, was zum Beispiel Andreas Temme angeht. Das ist ja ein großer Komplex der Beweisaufnahme gewesen, wo auch Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz Hessen vorgeladen worden sind. Dann haben wir eigentlich am Anfang 2014 auch den großen Komplex Netzwerk. Also welche Nazis, welche organisierten Strukturen haben vom NSU gewusst, ihn gebilligt, ihn unterstützt, vielleicht sogar als Mittäter mitgewirkt an den Verbrechen des NSU? Diese Frage, wir haben ja 60 Hardcore-Nazis oder angeblich ehemalige Nazis im Gerichtssaal gehört. Das sind Sachen, wo keine Aufklärung gefunden wurde. Dabei liegt es auf der Hand und ich möchte da auch nochmal das Buch des arbeitenden Teils der Nebenklage, kein Schlusswort heißt das, empfehlen oder darauf hinweisen. Da sind die Plädoyers der Nebenklage drin und da sind diese Fragen in aller Deutlichkeit und in aller Brillanz herausgearbeitet. Und davon ausgehend, von der Nebenklage ausgehend, müssen wir an diesem Thema dranbleiben und diese offenen Fragen forcieren. Denn unseres Erachtens Als Beobachterinnen und Beobachter ist der Verfassungsschutz ein Schlüsselelement dieses ganzen NSU-Komplexes. Und es kann nicht sein, dass der Verfassungsschutz ungeschoren aus diesem gigantischen Skandal hervorgeht. Im Gegenteil, dass man sogar so weit gehen könnte, dass ihm nichts hätte Besseres hätte passieren können als der NSU. Also dagegen müssen wir vorgehen, da müssen wir laut bleiben, müssen weiterarbeiten und Aufklärung einfordern. Egal, ob jetzt im Zusammenhang mit dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Mecklenburg-Vorpommern oder bei den noch laufenden Untersuchungsausschüssen in anderen Bundesländern. Wir dürfen keine Ruhe geben. Das ist eine ganz elementare Frage für eine wie auch immer offene Gesellschaft. Was ist da wirklich passiert und wie viel Staat steckte da drin?